Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wer hat den Gürtel, dem fantastischen Joint Venture von Last Game Standing und Insert Moin. Auf der anderen Seite des Internets ist Manuel Fritsch wie immer da.
Ja, schönen guten Morgen.
Und ich bin heute alleine. Also normalerweise ist der Christian Schiffer immer hier, aber Christian Schiffer, es wird dir gleich alles hören, unterzieht sich gerade einer schwierigen Operation, eine sogenannte Gaumennahterweiterung. Wenn ihr einen starken Magen habt, dann könnt ihr mal googeln, was das ist.
Oh Gott, bitte nicht.
Er ist auf jeden Fall im Krankenhaus gerade. Wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung. Ich stehe auch täglich mit ihm in Kontakt. Wir haben auch gleich eine Sprachnachricht noch von ihm. Ihm geht's okay, aber das werdet ihr gleich selbst hören. Er ist nicht in der Lage, gerade wirklich einen Podcast aufzunehmen.
Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, uns eine Sprachnachricht zu schicken.
Genau. Aber deswegen sind nur wir beide heute da. Und wir haben einen neuen Monat. Es ist jetzt inzwischen Oktober. Wir sprechen heute über die Spiele des Septembers. Und wir haben einen neuen Gürtelträger.
Juhu. Auch wenig überraschend tatsächlich, obwohl es zwischendurch sehr eng wurde für diesen aktuellen neuen Champion. Aber ihr beide hattet ja eigentlich schon im Gefühl, dass es eigentlich nur dieses eine Spiel werden kann.
Ja, aber so tatsächlich, also mit 29% hat sich der Microsoft Flight Simulator durchgesetzt mit 2 Stimmen Vorsprung. 2 Stimmen haben den Unterschied gemacht. Soll noch einer sagen, Demokratie lohnt sich nicht.
Und ich habe vergessen abzustimmen, weil ich habe Systemwechsel betrieben. Ich bin vom Mac auf den PC jetzt dauerhaft umgestiegen, hatte dann mein Login nicht mehr parat und jetzt ist mir heute aufgefallen, dass ich noch gar nicht abgestimmt habe. Siehst du mal, hätte ich vielleicht noch das Zünglein an der Waage sein können.
Ja, fast drin, genau. Also auf dem 2. Platz ist nämlich Wasteland 3 mit 27% und dann Factorio mit stolzen 14% tatsächlich. Hm. Und der alte ehemalige Gürtelträger Ghost of Tsushima nur 9%.
Ja, mein Tipp, Fall Guys, dahinter gleich mit 7%. Spiritfarer freut mich voll, 7%. Das war ein so der Sieger der Herzen in diesem Monat. Und alle anderen Sachen dann weit abgeschlagen. Also auch keine einzige Stimme für die ganzen anderen Titel. Also wirklich nicht eine. Ja, so Troy oder solche Sachen, Serious Sam, alles 0 Stimmen gekriegt. Das ist aber auch immer durch dieses öffentliche Voting, glaube ich, gell? Dass man, wenn man dann ein bisschen später dazukommt und man sieht, da ist irgendwie dein Lieblingsspiel, hat 0%, ja. Ich glaube, dann sorgt es schon auch dafür, dass man dann nicht mehr dafür stimmt.
Das ist wie bei den, in der US-Politik, bei den Demokraten gibt's ja immer so dieses merkwürdige Wahlverfahren, dass dann so alle Kandidaten in so einer Turnhalle sich sammeln und dann müssen Leute sich in die Ecke stellen, wo die Kandidaten sind. Und dann, wenn du dann siehst, ja, dass da hinten einfach 50 Leute stehen und auf der anderen Seite stehen halt 3, dann ist der soziale Druck zu den 50 Leuten zu gehen, doch relativ hoch, weil du merkst, ach, das hat jetzt keinen Sinn mehr.
Aber trotzdem sehr überraschend mit Wasteland 3. Schiffer wusste es natürlich immer, hat uns natürlich auch sofort eine Told You So Message im Forum hinterlassen, aber das, ich bin gleichzeitig überrascht und aber dann irgendwie auch doch wieder nicht überrascht, weil Wasteland 3 halt schon sehr viele so alte Tugenden mitbringt, die gerade PC-affine Spieler und Spielerinnen ja sehr schätzen. Ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Spiel, aber der Microsoft Flight Simulator als gar nicht wirklich richtiges Spiel im eigentlichen Sinne, sondern eher so als Simulation, als Hardcore-Simulation, als Technik-Vorzeigeobjekt. Das hat mich dann doch überrascht, dass der so abhebt im wahrsten Sinne des Wortes.
Das finde ich auch. Also das ist kein wirkliches Spiel. Es ist eher ein viel zu teures und hardware-hungriges, festplattenfressendes Hobby. Aber mal gut. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich der Flight Simulator gegen das heutige Kandidatenfeld durchsetzen kann, weil wir haben tatsächlich einige Dickschiffe hier wieder unterwegs und vor allen Dingen, ja, Manu und ich hatten eben eine lange Diskussion, ob folgendes Dickschiff auch dabei sein darf und wir haben beschlossen, ja. Denn wir haben auch diesen Monat Mafia mit dabei. Also nicht nur Crusader Kings 3, Spelunky 2, Hades, sondern Iron Harvest, sondern auch Mafia, die Definitive Edition. Und wir haben vorher diskutiert, ob dieses Spiel dabei sein darf, weil es immer die Frage ist, ist es ein Port oder ein Remaster? Oder ist es schon ein Remake? Also ist wirklich die Schöpfungshöhe erreicht? Und wir sind bei Mafia da übereingekommen, ja, hier ist sehr, sehr viel neu, neue Fahrphysik, neues Waffensystem, die Kulisse bleibt dieselbe, es hat auch noch sehr, sehr viele Probleme vom ursprünglichen Mafia mit übernommen, aber hier ist so viel neu, das passt, das ist gürtelwürdig. Und ja, ich bin froh, dass es dabei ist.
Sehe ich auch so, aber wir wollen darüber natürlich auch nochmal die Community fragen. Nicht, dass mir dann wieder vorgeworfen wird, ich hätte ja irgendwie immer was gegen Remaster und Remakes einzuwenden. Also die Unterscheidung ist tatsächlich, Mafia Definitive Edition ist ähnlich wie Final Fantasy VII ein klares Remake. Also es wurde sehr viel verändert. Es wurde von Grund auf von komplett neu programmiert. Es ist ein komplett anderer Entwickler auch, der keine Assets von den alten Sachen übernommen hat. Bestes Beispiel, die Synchronspuren und die Originalsprecher sind alle gar nicht mehr mit dabei, sondern die Story wurde komplett neu aufgenommen, neues Motion Capture wurde betrieben, die Cutscenes wurden eben mit Motion Capture Schauspielern gemacht, entsprechend auch die Stimmen besetzt und neu aufgenommen, und Nebencharaktere bekommen zum Beispiel auch sehr viel ausführlicher Platz in diesem Spiel. Also Sarah, die Frau von Tommy, lernt man sehr viel früher kennen, auch diese ganzen Mafia-Handlanger, die da mit dir mitfahren, die Paulie und Sam, die sind richtige Charaktere in diesem Spiel. Also das ist schon wirklich eine große Aufwertung. Und deswegen würde ich das jetzt gerne mal zur Diskussion stellen im Forum, dass wir Remakes in Zukunft erlauben, wenn sie so wie Mafia, Final Fantasy oder eben auch Zelda, das war tatsächlich ein Fehler von mir damals, mea culpa, wenn das wirklich ein Remake ist mit neuen Mechaniken und nicht nur ein Grafik-Update, dass wir die in Zukunft auch das Gürtelgewicht, das Kampfgewicht.
Das Kampfgewicht, ja, genau. Ja.
Oder? Und deswegen haben wir überlegt, wir machen einen Tag lang eine Abstimmung im Forum, wo wir das jetzt grundsätzlich mal entscheiden.
Genau, also das heißt, wir würden jetzt kurz eine kleine Pitstop-Abstimmung einführen, ob das okay ist für euch, und dann machen wir einen Tag später, geht es dann wirklich an die Pantoffeln hier. Aber bevor wir jetzt in diese Folge starten, wollen wir euch nicht vorenthalten, wie Christian Schiffer klingt. Ja, es tut mir leid. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt, lässt viele Grüße da, und da hören wir jetzt mal rein. Er sagt nicht nur was zum aktuellen Monat, zur letzten Folge, sondern auch zur kurzfristigen Zukunft von Last Game Standing.
Hallo liebe Fans von Wer hat den Gürtel? Hier ist Christian Schiffer. Und wie ihr hört, ist meine Artikulation nicht so kristallklar und deutlich, wie ihr es normalerweise gewöhnt seid. Und es liegt daran, dass ich morgen operiert werde. Ich muss mich einer sogenannten Gaumennahterweiterung unterziehen. Das heißt, mein Gaumen wird gespalten und dann mittels einer Apparatur, die mir bereits eingesetzt worden ist, dann auseinandergedehnt, weil mein Oberkiefer zu klein ist oder zu schmal, weshalb ich Probleme mit der Nasenatmung habe. Deswegen muss ich das leider machen. Es wird kein Weg dran vorbei, und das wird mich wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Monate beschäftigen. Ja, das ist der Grund, weshalb ich heute nicht dabei sein kann bei Wer hat den Gürtel. Und das ist umso bedauerlicher, als dass heute mit Crusader Kings 3 ein Spiel zur Wahl steht, das ich diesen Monat sehr intensiv gespielt habe und sehr gerne gespielt habe. Also übrigens, by the way, falls es euch für euch da draußen so anhört, als würde ich hier Speichelfäden durch die Gegend katapultieren, das hört sich nicht nur so an, das ist auch so, und ich muss hier regelmäßig meinen Bildschirm von Speichelresten befreien. Zurück zu Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 ist ein fantastisches Spiel, und es ist es ist nicht ganz so komplex und gut, finde ich auch, wie Crusader Kings 2, wenn man 835.000 DLCs installiert hat, aber es ist sehr viel besser lesbarer. Und es ist sehr viel besser zugänglich, und ich glaube, es ist der Beginn von etwas Großem. Ich habe das Gefühl, mit Crusader Kings 3 ist es ein bisschen so wie, also nehmen wir mal an, jemand müsste sich einer Kiefer-Gaumennaserweiterung unterziehen und hätte ein Gerät im Mund und könnte deswegen nicht richtig sprechen. Aber irgendwann wird ihm das Gerät entfernt und plötzlich ist seine Aussprache kristallklar, klarer als vorher. So wie bei Schauspielern, die mit einem Korken im Mund sprechen trainieren. Und so ist das, glaube ich, mit Crusader Kings 3. Es hat diesen ganzen Ballast verloren und unter dieser Schale erstrahlt plötzlich ein Spiel, das von den Fesseln befreit worden ist. Und deswegen ist es, finde ich, ein unglaublich gutes Spiel. Ich verstehe nicht die Wertungen der GameStar, ich verstehe nicht die Wertung von 4Players, die haben, glaube ich, beide 83 gegeben. Es ist für mich mindestens eine 88 mit dem Potenzial, in den nächsten Jahren eine 94 zu erreichen. Und ich finde es tatsächlich ganz, ganz großartig, wenn ich morgen nach dieser Operation aus dem Koma aufwache, Blut aus meiner Nase läuft, ich ein geschwollenes Gesicht habe, wird meine erste Handlung sein, meinen Laptop aufzuklappen, Crusader Kings dran anzuschmeißen, und meine Zeit damit zu verbringen, Asturien zu alter Größe zurückzuführen. Asturien, da kommt ja meine Mutter her. Und ich glaube ja wirklich, dass kaum ein Spiel mehr getan hat für die Bekanntheit oder kaum ein Kulturprodukt für die Bekanntheit von Asturien, diese wunderschöne, grüne, wilde Region im Norden Spaniens, als Crusader Kings 2 und jetzt auch vor allem Crusader Kings 3. Also Leute, ich wünsche euch alles Gute. Es kann sein, dass der das Last Game Standing vielleicht nächste Woche oder in den nächsten 2 oder 3 Wochen vielleicht sogar nicht stattfinden kann, einfach weil ich meinen Mund nicht öffnen kann, werde können. Aber danach kehren wir dann zur alter Stärke zurück. Versprochen, wir hatten es jetzt einfach ein bisschen, wir hatten jetzt ein bisschen Pech. Das war nicht absehbar, diese OP noch vor 6 Wochen. Der Christian war im Urlaub. Aber sobald ich wieder sprechen kann, wird es selbstverständlich mit Last Game Standing weitergehen. Genau. Alles Gute. Bis dann. Euer Christian.
Genau. Also das war Christian Schiffer. Er hat gerade was zu Last Game Standing gesagt. Wie ihr hört, wirklich podcasten ist mit dem gerade nicht. Aber ich habe eine andere Idee. Nämlich jetzt gehört der Feed ja mehr oder weniger einfach nur mir. So, mir persönlich. Und ich würde gerne mit euch sprechen. Und ich habe eine Idee, und zwar würde ich gerne mit Forenmitgliedern und HörerInnen über ihre Lieblingsspiele sprechen und kleine Interviews führen. Das heißt, wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt mir doch einfach im Forum. Ihr findet mich dort einfach unter Christian Alt oder schreibt mir eine Mail oder wie auch immer und so fort und wie auch immer. Und pitcht mir doch mal das Spiel eures Lebens und dann produziere ich da ein kleines Hörstück zu und wir füllen die Zeit, in der Christian Schiffer nicht da ist, mit unseren Lieblingsspielen und wenn er dann wieder da ist, gibt's ja auf die Mütz. So.
So.
Genau.
Wunderbar. Ich habe ja wirklich erst gedacht, also wenn ich die Fotos nicht gesehen hätte von seiner OP, dann hätte ich ja echt gedacht, er macht irgendwie einen schlechten Sketch am Anfang. Also ich hoffe wirklich sehr, dass es schnell wieder verheilt und
wir
ihn hier in alter Form zurückerhalten. Ja. Also es ist tatsächlich jetzt keine Verarsche oder so. Christian hat wirklich eine OP.
Ja. Ja, es tut mir auch total leid, dass ich die ganze Zeit so lachen muss. Aber es ist wirklich, ich habe großes Mitleid mit ihm. Ich glaube, das ist wirklich nicht geil. Also wirklich alles andere als geil. Hm. Aber auf der anderen Seite, es klingt auch leider ein bisschen witzig. Es tut mir leid, lieber Christian, es ist nicht böse gemeint.
Aber sag mal, ist es zufällig, dass diese OP genau in dem Monat ist, wo Crusader Kings 3 rauskommt? Ich glaube
nicht. Also Christian hat mir gestern noch geschrieben, dass er gerade nichts anderes macht, als Crusader Kings zu spielen. Und er ist, hat jetzt das Spiel in all seinen Tiefen ergründet und hält es natürlich für das beste Spiel der Welt. Aber dann lass uns doch damit anfangen mit Crusader Kings 3. Ich habe auch viel Crusader Kings gespielt in den letzten Wochen und ich muss sagen, das ist ein richtig geiles Spiel. Und du hast ja, wir haben ja letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, du hast ja auch angefangen damit und du kommst nicht so wirklich zurecht, oder?
Ja, ich wurde ja von meiner Community wieder dazu, in Anführungszeichen, ermutigt, bei meinem Pflichtspiel des Monats, was ich dann immer frage, unter unseren Patreons und Steady. Und die haben natürlich alle gesagt, Manu, du musst Crusader Kings 3 spielen. Und es ist ein geiles Spiel, aber ich kapier's einfach nicht. Oder ich bin zu schlecht. Also es ist so ein ungewöhnliches Spiel, wenn man das halt so gewohnt ist, wie man Civilization spielt oder andere Strategiespiele. Ich meine, es ist ein Paradox-Spiel und die sind immer ein bisschen sperrig. Aber selbst unter diesen Spielen soll das ja einigermaßen zugänglicher sein als alle anderen davor oder auch als die Vorgänger Crusader. Es ist
tausendmal zugänglicher als
alles andere. Es ist sehr viel zugänglicher, aber das heißt ja noch gar nichts bei diesem Spiel. Es ist von der Denkweise irgendwie so, dass ich mich pervers schwer damit tue, da reinzukommen, weil man ja nicht wirklich eine Figur spielt und einfach dann so in den Krieg zieht, sondern immer auch schon so seine Erben mitdenken muss. Und wer ist denn, wer erbt denn jetzt dieses Recht von diesem Land? Und auf einmal versieht man sich und auf einmal hat man das Heilige Römische Reich geerbt oder solche Geschichten oder eben verloren an irgendeinen Cousin dritten Grades, der halbnackt und irre durch die Gegend rennt. Also das Spiel ist so absurd. Ich verstehe komplett den Reiz, aber diese Mechanik, da bin ich einfach noch nicht warm geworden. Liegt aber vielleicht auch daran, dass man 100 Stunden braucht, bevor man einigermaßen weiß, worum es geht, oder?
Also ich glaube, es hat viel mit Mindset zu tun, dieses Spiel. Mhm. Also du hast gerade schon einen der zentralen Punkte angesprochen. Man kann relativ schnell zu großen Landmassen kommen, sie aber genauso schnell wieder verlieren. Und ich glaube, man muss einfach so eine Vogelperspektive auf die Menschheitsgeschichte oder auf die Geschichte des eigenen der eigenen Familie irgendwie gewinnen. Also man darf sich nicht in einzelne Figuren verlieben, man darf sich nicht in einzelne Herrscher verlieben, man darf auch nicht den Fehler machen und glauben, dass man jetzt relativ schnell vorankommt, sondern ich glaube, man muss bei Crusader Kings 3 sich ganz langsam vorrobben, schauen, dass man Gewinne sichert und dann wieder auch bereit sein, was abzugeben. Weil fiese Menschen hinter jeder Ecke lauern können. Die genetische Lotterie ist erbarmungslos in diesem Spiel. Man kann einfach als sein Sohn weiterspielen und der Sohn ist leider sehr, sehr dumm. Mhm. Oder als Tochter auch, geht auch. Und tatsächlich, wenn man aber so versucht, so eine gewisse Vogelperspektive darauf zu erlangen und sagt, okay, ich schaue jetzt einfach nur mal, wenn ich jetzt als, weiß ich nicht, Augsburg anfangen zu spielen als Grafschaft. Ich will eigentlich nur das Bayern erobern oder so in den nächsten 100 oder 200 Jahren. Dann ist es, dann kann man das machen. Wenn man als kleine Grafschaft in Irland anfängt, das ist so Noob Island heißt es immer, weil es ist sehr, sehr einfach, Irland zu befrieden. Dann ist das möglich. Und dann kann man sich ja das nächste Ziel checken und sagen, okay, ich will jetzt noch Schottland dazu. Und Schottland zu halten ist echt nicht einfach. Das ist wirklich, wirklich schwer. Macht aber Spaß. Und dann sich so langsam mal ranzurobben und am Ende von so einem ganzen Spiel kann man dann sehen, wie die eigene Hierarchie, die eigene Dynastie, das ist das richtige Wort, die eigene Dynastie abgeschnitten hat und hat dann gewisses Fortkommen zu verzeichnen. Und das kann Spaß machen. Also es macht mir zum Beispiel Spaß.
Ja, man muss halt aber auch so ein bisschen so diese intrigante Ader mögen und haben, oder? Also ich habe mich schon wahnsinnig schwer getan, bei Game of Thrones in den ersten Staffeln überhaupt zu kapieren, wer wer ist. Und wenn man damit Probleme hat, so wie ich, mit Namen und Verwandtschaftsverhältnissen, dann ist man bei Crusader Kings am Anfang total überfordert, finde ich. Also diese ganzen Namen und diese ganzen Personen und wer ist jetzt die Frau von wem und wer ist der Schwager und das ist der Erbe. Also bringt's mir was, wenn ich jetzt diesen König meuchle und mit dem darf ich es mir nicht verscherzen, weil da und da. Und dann muss man auch noch auf die Religionen achten und auf einmal, man kann ja auch nicht einfach Krieg führen. Man muss ja immer irgendwie einen Grund haben,
Krieg zu führen. Ja, brauchst einen Casus Belli, genau.
Ja, und der Casus Belli kann dann halt zum Beispiel einfach sein, ja, der hat die falsche Religion, das kennt man ja. So, okay, das habe ich noch verstanden. Aber jetzt irgendwelche Erbschaftsrechte, da kommt irgend so ein Hansel in meinen Hof und den stelle ich dann an, weil der hat irgendwie von Verwandtschaft dritten Grades Erbrecht an diesem Land. Und dann kann ich Kriegs führen. Und in diese Denke bin ich so überhaupt nicht reingekommen.
Ja, also sagen wir so, ich hatte neulich einen tollen Crusader Kings Moment. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich nicht nur eine Frau haben kann, sondern vier oder fünf. Und dann habe ich einfach noch mehrere Ehen abgeschlossen und hatte plötzlich Kriegsrechte irgendwo verteilt auf der ganzen Map. Und das ist so geil. Jetzt kann ich irgendwie Katalonien erobern oder so. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Man muss diese Sachen ein bisschen im Blick behalten. Man muss ein bisschen wissen, was man da tut. Aber
ich wollte gerne den Papst verführen, aber ist mir leider nicht geglückt.
Ja,
ich aber finde, es geht. Also theoretisch geht das in dem Spiel.
Ja, das geht alles. Man kann auch einen Hund haben und dann der Hund ist dann bei wichtigen Entscheidungen dabei und beißt dann mal in den Teppich oder so und macht Probleme. Das geht alles. Also dieses Spiel bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann auch einfach strunzdumm sein als Herrscher und dann verschiedene Möglichkeiten einfach auch nicht wahrnehmen.
Aber was mir nicht geglückt ist, also ich spiele gerne auch so pazifistisch in solchen Spielen, ja, oder bei Civ oder so, nur durch Technik gewinnen oder nur durch Forschung. Und das ist das falsche Spiel dafür. Also ich habe versucht, da in Irland nur friedlich mit den Leuten irgendwie umzugehen und Irland König zu werden. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich wusste gar nicht, wie man das irgendwie schaffen könnte, ohne die Leute abzumeucheln und zu Kriegsgrund zu finden.
Ich glaube, das geht, aber ich glaube, dafür müsste es erstmal müsste jemand schon Irland vereinigt haben. Hm. Und König geworden sein und dann kannst du dem so lange in den Arsch kriechen, bis du selbst König wirst oder so schlau heiraten. Ich glaube, das würde gehen, aber ich glaube, es muss schon mal, die eine Domäne muss schon mal da sein. Dann ja. Geht das erst.
Also ja. Es ist ein saukomplexes Spiel, aber wenn man sich da reinfuchst, kann ich das absolut verstehen, da großen Spaß dran zu haben. Und auch vor allem, weil es halt so Geschichten erzählt. Also das ist ja wirklich fantastisch daran. Bei Civ hat man ja immer ungefähr die ähnliche Geschichte. Natürlich passieren da auch mal lustige Dinge. Jeder kennt diese Urban Legend mit Gandhi, der Atombomben wirft und so weiter. Klar, natürlich passiert sowas da auch. Aber das ist ja hier im 10-Minuten-Takt solche Geschichten. Ja, dass du auf einmal merkst, okay, meine Frau hat mich mit meinem Schwager betrogen und jetzt auf einmal gehört ihr komplett Frankreich und ach, das hätte ich doch sehen können, weil der mit dem und hier und da und dann auf einmal bricht das aus. Also das ist ja so dermaßen random, was da passiert, aber es hat immer so Wow-Momente, wo du dir denkst, so fuck, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet oder so diese Erfolgsmomente, weil man irgendwas ganz Cleveres gesehen hat und dann auch erreicht hat und das ist unfassbar in diesem Spiel, wie das verzahnt ist.
Ja, vor allen Dingen, wenn du viele Kinder hast. Also ich optimiere meine Charaktere immer durch schlaue Zuchtwahl darauf, dass sie sehr, 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 sehr viele Kinder bekommen, sehr, sehr fruchtbar sind. Und dann hast du plötzlich irgendwie so 10 Kinder. Dann übernimmt er eine folgende Landstrich, der andere hat plötzlich Rechte auf deinen Thron, will dich umbringen. Das ist einfach so ein Randomness-Generator, eigene Nachkommen zu haben. Und das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Ja. Ich glaube ja so an die wahre Liebe und das Spiel ist nichts für mich. Man darf nicht aus Liebe heiraten.
Nee, das ist auch im echten Leben manchmal eine blöde Idee.
Ach so, okay. Das lasse ich mal unkommentiert.
Reich werden nur durch Heirat ist auch sonst eine schlaue Idee. Gut. Ist mein Versuch.
Wie weit geht Crusader Kings bis in welches Jahr?
Ich glaube bis in 13 irgendwas oder so, ja, oder irgendwie sowas.
Ach, 13 erst, ja, okay, ne, dann sind wir weit davon entfernt vom nächsten Spiel. Iron Harvest 9020 ist nämlich auch eine alternative Geschichtsschreibung, das haben die beiden Spiele miteinander gemeinsam. Man spielt in den Folgejahren von 1920, der Erste Weltkrieg hat aber komplett anders stattgefunden, nämlich Mechs waren geplant. Also es gab Steampunk-Mechs in diesem Universum, ist aber in Europa, also wir spielen in Europa. Und diese Steampunk-Mechs wurden dann aber statt des Krieges eben eingesetzt für die Landwirtschaft und so weiter. Und in diesem Paralleluniversen spielt Iron Harvest dann damit, dass eben diese Kriegsparteien ja, wieder im Konflikt miteinander stehen und das dann wieder ausbricht oder diese schwelende Bedrohung. Und das ganze Spiel ist ein Real-Time-Strategy-Game und die Dinger gibt's ja fast gar nicht mehr. Also wirklich ganz klassisch eine Singleplayer-Kampagne, eine RTS-Kampagne, also das, worauf Blizzard keinen Bock mehr hat, das kommt jetzt hier aus Deutschland von den King Art Games Studio und ist richtig gut. Es ist richtig, richtig cool. Es sieht fantastisch aus und liegt so in der Tradition, wenn ihr jetzt überlegt, wie spielt sich das denn? Das hat sowas von Company of Heroes oder so.
Ja, also die erste Frage, die ich hatte, weil als ich das Spiel angekündigt wurde, dachte ich erst so, geil, so richtige, so Kohle-Max. Das ist super, das interessiert mich im Echtzeit-Strategie gewandt. Und dann dachte ich, das ist eine Frage, da interessiert mich deine Meinung als Brettspiel-Nerd. Ist es nicht irgendwie, ist es mit Scythe eigentlich verwandt? Es gibt so ein Brettspiel, das sieht genauso aus wie das.
Ja, und ich sag dir, warum das genauso aussieht. Das ist nämlich vom polnischen Illustrator Jakub Roszalski. Das ist der gleiche Illustrator. Beide Spiele basieren auf den Illustrationen von ihm. Der hat sich eben dieses Setting überlegt und hat dann so Ölgemälde und Illustrationen mit diesen Dieselpunk-Mechs, die in einer alternativen 1920 Europa leben. Da hat er Illustrationen zugemacht. Jamie Stegmaier, das ist dann der Spieleentwickler, also der Brettspielentwickler von Stonemaier Games, der hat dieses Scythe umgesetzt mit auf Basis dieser Zeichnungen. Und King Art Games hat eben auch diesen Look gut gefunden, kennt das Brettspiel auch, ist jetzt aber nicht direkt verwandt mit dem Brettspiel, aber hat ähnlichen Look und das gleiche Setting. Also spielt im gleichen Universum, aber mechanisch sind die Spiele komplett voneinander entfernt, aber es hat die gleichen Fraktionen und solchen Geschichten und auch ähnliche Charaktere, aber es erzählt natürlich jetzt in der RTS-Kampagne erzählt es halt eine klare Geschichte. Du hast eine Hauptfigur, die Anna, und die kommt auch in dem Brettspiel vor, aber du hast eine andere Geschichte. Also es ist schon eine komplett eigenständige Entwicklung, was heißt, das Brettspiel gibt's auch als digitale Umsetzung auf Steam. Das gibt's da auch.
Ja, deswegen bin ich auch so irritiert gewesen und ich mich immer gefragt, hängt das eine jetzt mit dem anderen zusammen? Aber danke für diese Erklärung. Also das fanden einfach nur Leute den Look geil und dachten so, geil, das machen wir auch, aber anders.
Genau, es ist wirklich eigenständig, aber eben im gleichen Universum.
Und es hat ja tatsächlich, ich habe das in der GameStar ein bisschen verfolgt, Iron Harvest wird gelobt für seine gelungene Kampagne. Und das passiert ja sehr, sehr selten, dass es heute noch eine interessante Kampagne gibt in Echtzeitstrategiespielen.
Ja, gibt es überhaupt noch große Echtzeitstrategiespiele? Also außer jetzt eben in Multiplayer und Dota, LOL und solche Geschichten, die man ja ein bisschen so verwandt damit sehen kann, aber so richtig klassische Kampagne, wo du durch verschiedene Missionen durchgehst, die aufeinander aufbauen, das gibt es ja so fast gar nicht mehr. Also ich muss mir jetzt schwer zurückdenken, an das letzte Spiel zu denken, was so aufgebaut war.
Es kommt ja jetzt wieder zurück, also so das nächste Age of Empires ist in Entwicklung, das nächste Command & Conquer.
Aber Age of Empires 4 ist noch weit weg.
Ich weiß. Aber ich habe so den Eindruck, da passiert was.
Naja, die gibt's ja tatsächlich, die gibt's ja so gut wie gar nicht mehr. Ja. Also vielleicht noch am ehesten vielleicht die Total War Spiele, würde ich sagen, die zumindest ja in den Kämpfen so eine RTS-Komponente haben. Ich bin aber auch so einer, der bei Total War dann halt nur den Strategiepart spielt. Aber so klassisch StarCraft, Warcraft, wie sie alle hießen, Stronghold gab's ja früher dann auch noch und solches. Total Annihilation, sowas gibt's ja in der klassischen Form nicht mehr. Und wenn ihr sowas vermisst, dann ist das genau euer Ding. Also man muss natürlich ein bisschen Bock haben auf dieses Setting, ist ja schon sehr militant. Man spielt halt die Sachsen, so eine Sowjet-Einheit und Polen, glaube ich, genau. Und die aufeinander zu treffen zu lassen, dann mit diesen coolen Mech-Einheiten. Also ich finde es fantastisch. Ich bin jetzt noch nicht sehr, sehr weit in der Kampagne. Ich bin noch nicht durch. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, macht mir schon sehr viel Laune.
Also ich kann die Frage, ob Leute das vermissen, kann ich, glaube ich, beantworten. Wir hatten ja gerade die Staffel bestes Strategiespiel. Und alle Echtzeitstrategiespiele sind nicht sehr, sehr weit gekommen. Ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Und zumindest die LGS-HörerInnen vermissen das nicht so sehr.
Ja. Aber das haben wir ja bei den Echtzeit-Taktik-Spielen auch gedacht. Kommandos und Co. waren früher ja auch mega beliebt und dann war es ja lange tot. Und dann kam Mimimi mit Desperados jetzt wieder und da davor natürlich mit Shadow Tactics und hat es ja wiederbelebt. Und jetzt gibt's wieder ein paar Vertreter. Nächsten Monat kommt auch wieder ein Echtzeit-Taktik-Spiel. Also von daher, vielleicht schafft es jetzt King Art auch, das Genre wiederzubeleben. Wer weiß.
Ja, also ich wünsche mir auch tatsächlich ein neues Command, also ist ja auch in der Entwicklung, ein neues Command & Conquer und ein neues Age of Empires, da würde ich mich schon sehr, sehr drauf freuen. Auch ein neues World of Warcraft wäre ich nicht abgeneigt. Vielleicht schafft Iron Harvest es ja, die Strömung zu drehen. Turning the Tide, sehr, sehr schlecht übersetzt.
Also Command & Conquer kommt, glaube ich, nicht zurück. Das eine hatte ich mal gespielt in dieser Beta-Phase, das haben sie ja eingestellt. Ist jetzt ein Free-to-Play-Ding geworden, Mobile. Aber Age 4 könnte tatsächlich wieder quasi den Weg ebnen. Das denke ich auch. Also wenn Age 4 richtig gut funktioniert, dann wird es da auch wieder Nachahmer geben.
Dune! Ich will zum Kinofilm von Dune ein neues Dune.
Ach, das wird niemals passieren. Das wird nicht passieren.
Ein neues Dune 2 für Dune. Das hat mich ja sehr geprägt. Also ich glaube, selten hat mich ein Spiel so geprägt wie das alte Dune 2.
Das wird höchstens passieren, wenn jetzt Microsoft auch noch EA kauft und aus irgendeinem Grund da ein alter Dune-Fan am Rechner sitzt und sagt, geil, kommen die paar Millionen, lass mal ein neues Dune raus.
Naja, aber so zum Kinofilm könnte das passieren. Aber der kommt schon zu früh. Das wäre dann schon, dann wüssten wir es schon. Na gut.
Genau. Lass noch mal über das Spiel reden, über das wir eben schon geredet haben, weil Mafia Definitive Edition habe ich tatsächlich viel gespielt und als du eben gesagt hast, ja, die haben ja auch die neuen Sprecher und so, wollte ich eigentlich schon reingrätschen, hab mir dann aber gedacht, nee, das hebe ich mir jetzt auf für, wenn wir über Mafia sprechen, nämlich ich finde viele der neuen Sprecher ganz furchtbar.
Hast du also auf Deutsch gespielt?
Ich habe es auf Englisch gespielt.
Also, ja, warum findest du das furchtbar?
Ich fand, also so am im alten also pass auf. Ich habe okay, das neu gespielt und da kommt fängt es ja an mit dieser Szene, in der Tommy und dieser komische irische Cop in so einer in so Café abhängen und dann erzählt er seine ganze Geschichte und dann macht dieser irische Cop seinen Mund auf und redet so ganz furchtbar. Und ich dachte so, nein, das gibt's jetzt nicht. Wie furchtbar ist das denn? Das ist ja ganz, ganz schlimm im Vergleich zu früher. Ich finde auch Pauly ganz schlimm, also diese Nebenfigur. Und dann bin ich zu YouTube gegangen, hab mir angeschaut, wie die früher gesprochen haben, in der festen Überzeugung, dass das früher tausendmal besser war. Hab mir es dann angehört und dachte so, scheiße. Es ist zwar furchtbar, aber früher war ja viel, viel schlimmer. War dann sehr enttäuscht und hab dann mit leicht verschämt dann doch weitergespielt. Dachte ich, okay.
Nein, ich finde die sehr gut. Ich meine, das muss natürlich so sein. Natürlich muss Pauly so ein bisschen wie halt das Klischee-Abziehbildchen klingen, wie man es halt aus Sopranos, Der Pate und Scarface und so kennt. Also der braucht natürlich diesen starken italienischen Dialekt und dieses leicht Quäkige in der Stimme.
Boah.
Aber die deutsche Synchro ist halt damals auch echt furchtbar gewesen. Ich habe es ähnlich wie du gemacht. Man hat das Spiel ja sehr viel besser in Erinnerung gehabt, als es damals wirklich aussah und vor allem, wie die sich bewegt haben und wie die Sprecher waren. Ich habe dann ein deutsches Let's Play mir nochmal angeschaut und das war ja ganz furchtbar, wie steif die am Anfang in diesem Café sitzen, wie schlecht die reden, das ist ja null lebendig und trotzdem hat es uns ja damals weggehauen. Und das haben sie jetzt schon sehr, sehr viel besser gemacht. Also ich finde, die Dialoge haben sie auch total gut und neu verbessert, dass es sehr viel authentischere Gespräche sind. Und gerade, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, so Charaktere wie Pauly, das sind jetzt ja wirklich Charaktere. Du hast ja wirklich eine Beziehung zu denen jetzt, mit denen du dich irgendwie abgeben kannst. Also du hast ja wirklich das Gefühl, das sind Figuren, das sind geschriebene Figuren. Und beim alten Spiel habe ich Pauly und Sam, also der andere Kollege, manchmal wirklich nicht auseinanderhalten können. Geschweige denn, dass man irgendwie eine Ahnung hatte, warum Tommy das alles für Sarah macht. Und jetzt sieht man ja die beiden auch schon recht früh, wie sie miteinander flirten, dass die wirklich auch eine Beziehung haben. Und das finde ich ist schon sehr, sehr gut geworden diesmal.
Was du diesem Remake schon abgewinnen muss, ist, es fühlt sich jetzt so an, wie es sich damals angefühlt hat. Ich habe das damals gespielt und dachte, das ist ja die geilste Grafik der Welt. Und jetzt spiele ich das nochmal und denke mir, das ist ja die geilste Grafik der Welt.
Genau.
Also diesen Effekt haben sie wirklich sehr, sehr gut eingefangen.
Ja.
Was man
die Spiegelungen, auch, oder? Die Spiegelungen.
Oh, das ist so geil. Oh,
ein Traum.
Das ist fantastisch.
Ich frage mich die ganze Zeit, wozu brauchen wir die neuen Konsolen und neue RTX für Raytracing, wenn das auch in der Generation schon so gut
aussieht? Ja, das sieht dann alles noch geiler aus. Also ich habe jetzt neulich ein Video gesehen, wo jemand 8K Gaming gemacht hat mit der neuen 3900 von Nvidia Und jetzt will ich leider auch so ein 8K Gaming Rig. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Und ich glaube, ich muss jetzt einfach sehr, sehr reich werden und irgendwie reich heiraten. Habe ich ja eben gesagt. Grad
sagen.
Reich
ich heiraten. Grad sagen. Genau. Also, Chiffrenummer
genau.
MD334.
Also, unter 1 Million mache ich es nicht. Und dann kaufe ich mir so ein 8K-Gaming-Ding. Egal. Also, das sieht schon alles sehr, sehr geil aus und wird auch noch geiler aussehen auf der neuen Generation. Aber was wirklich nicht gut gealtert ist für dich, ist die Story. Also man merkt schon, dass das damals schon nur ein Zusammenklau war von 10 Mafia-Filmen. Also vor allen Dingen der Pate 2, der ganze Teil mit Robert De Niro ist da ja drin verwurstet. Also das ja, ist alles natürlich. Schon nicht so geil.
Natürlich, aber hey, es funktioniert.
Ja,
also klar. Ich finde, es ist natürlich die Standard-Mafia-Geschichte, Aufstieg, es ist ein bisschen unrealistisch, dass der als Taxifahrer gleich im engsten Zirkel auftaucht, ja. Obwohl er nur einmal eine Fluchtfahrt gemacht hat. Ja, who cares? Es ist aber geil erzählt. Also diese Rückblenden funktionieren super, dass es in 1938 spielt und dann immer wieder zu 1930 zurückgeht. Das hat ein unglaublich gutes Pacing dadurch, das Spiel, weil man immer an die relevanten Stellen transportiert wird. Ja, du machst dann mal einen 2-Jahres-Sprung, dann machst du mal irgendwie einen größeren Sprung, dann bist du wieder in der Zukunft, quasi in der Jetztzeit und dann fügt sich das Spiel ja so und dann bist du am Ende auch da, wo am Anfang die beiden anfangen. Und das ist immer noch ungewöhnlicher auch. Das ist ja im Kino- und im Filmbereich ja nichts Neues, aber in Videospielen wird es immer noch selten genutzt. Gerade bei Open-World-Spielen ist es ja ganz oft dieses Problem, dass du rumfährst und irgendwelche Nebenaufgaben machst, während du eigentlich die Welt retten musst. Und das Problem hat Mafia nicht, weil es ist einfach eine stringente, durchgängige Kampagne mit 20 Missionen und du wirst nicht abgelenkt durch irgendeinen Blödsinn. Und es gibt keinen Leerlauf in diesem Spiel. Also auch wenn die Story 0815 ist, finde ich, funktioniert sie auch heute noch unglaublich gut und ist besser als viele, viele andere aktuellen Spiele, die auch versuchen, Stories zu erzählen.
Ja, also ich muss dir da in zwei Sachen widersprechen, in einer Sache widersprechen. Es ist meiner Meinung nach kein Open-World-Spiel. Also man fährt so ein bisschen rum, aber wirklich Open World ist es jetzt nicht. Also man merkt schon, wie stringent das ist, dieses Spiel. Wenn man ins Auto gesetzt wird, dann ist super klar, wohin man jetzt fahren muss. Und eigentlich kann man sonst auch nicht wirklich viel anderes machen, als da hinzufahren. Von daher ist es nicht wirklich Open World.
Nee, mechanisch ist es kein Open World Spiel, aber vom Setting kannst du ja überall frei hinfahren. Es ist jetzt kein Schlauchshooter oder so wie bei Halo, dass du irgendwie nicht überall in alle Gebiete kannst. Du kannst ja bei jeder Mission überall hinfahren, wenn du Bock hast. Also es ist ja ein Open World Gerüst, würde ich jetzt sagen, ohne den Ballast von Open World Spielen. Ja.
Ja, aber leider auch ohne die tollen Sachen von Open World Spielen. Genau.
Es gibt da wirklich nichts zu tun in dieser Welt. Außer der Hauptmission kannst du einfach nichts machen. Das kann man dem Remake jetzt aber schlecht vorwerfen, finde ich, weil das hatte das Hauptspiel auch schon. Also es ist natürlich.
Ja, aber das ist ja erst 20 Jahre her.
Ja, aber es ist gut. Ich finde es total erfrischend, dass man hier eben, wie gesagt, nicht abgelenkt wird und irgendwie 13 Kräuter sammeln muss oder irgendwie sich noch einen Bogen craften kann. Das finde ich gut. Ich finde, es hat sich total frisch dadurch angefühlt, dass man nichts in dieser fucking Open World zu tun hat. Fand es gut.
Also wenn da draußen jemand ist, der mir eine Mod bauen kann, wie ich mir in Mafia einen Bogen craften kann, ich würde das sofort spielen, da hätte ich Bock drauf.
Und auch Dinos bitte und die Mechs genau. Von Iron Harvest. Ja.
Genau. Nee, also ich weiß ganz genau, was du meinst. Mir ging es auch so, aber ich habe es tatsächlich auch so ein bisschen vermisst. Ich fühle mich beim Spielen ein bisschen so, als würde ich mich in so einen Oldtimer setzen, tatsächlich. Und es ist total cool, mal für so einen Sonntag in so einem Oldtimer zu sitzen und ein bisschen rumzufahren, ein bisschen aufs Land, vielleicht irgendwie Federweißer zu kaufen bei so einem Landbauern, bei einem Landwinzer. Und dann fährt man auch wieder nach Hause und spätestens am Montagmorgen, wenn man wieder in den Alltag muss, ist es dann auch doch ein bisschen geil, in einem Auto zu sitzen mit Klimaanlage und ABS und GPS und so.
Ich weiß, wo das Gefühl herkommt, aber ich finde, das Spiel kann auch ohne diese Nostalgiebrille bestehen. Also wenn da draußen Leute, wenn ihr ZuhörerInnen noch nicht Mafia gespielt habt damals 2002, dann ist das die beste Version, die man von Mafia jetzt spielen kann und man sollte das, finde ich, dringend nachholen. Man muss nicht das Original dafür kennen und es ist auch die bessere Version, finde ich. Als, weil es hat die gleichen Schwächen wie damals, aber es hat die Stärken, die das alte Spiel hatte, konsequent ausgebaut. Nämlich die stringente Geschichte, die coole Atmosphäre, dieses Mafia-Ding. Aber alles besser gemacht. Die Charaktere sind besser, die Story hat ein besseres Pacing. Du kannst die langweiligen Fahrten überspringen. Bestes Feature des Jahres. Du musst nicht mehr durch diese langweilige leere Welt fahren, sondern du kannst einfach sagen, skip mich zur nächsten Main Story und dann geht's direkt weiter.
Echt? Oh, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist geil.
Und dann hast du eben nicht mehr dieses Problem, dass es irgendwie zwischendurch einfach durch ein New York fahren muss. Das heißt ja hier nicht New York, aber es ist ja quasi an New York angelehnt. Dieses Lost Haven.
Ja.
Heaven. Dass du da nichts zu tun kannst, kannst du jetzt einfach skippen. Und das ging mir beim Original natürlich nicht.
Okay. Ja, okay, das wird jetzt schon wieder ein bisschen interessanter. Das muss ich dann gleich ausprobieren, wenn ich das spiele. Was ich garantiert nicht spielen werde, beziehungsweise jetzt noch nicht, ist Marvel's Avengers. Du hast es aber gespielt.
Ja, ein bisschen. Aber es hat mich lang wirklich nicht gehalten. Also ich habe ja irgendwie Bock drauf, aber das Spiel macht so viel Sachen, die mich abhalten davon, es zu spielen. Es ist halt einfach ein Grind, ein unendlicher Grind. Und es ist halt diese ganze Politik dieses Spiels ist halt darauf ausgelegt, sowas wie Destiny oder Division zu haben mit Marvel-Figuren. Und das, was das Spiel tatsächlich gut macht, ist die Hauptfigur. Also die
Kamala Harris. Kamala Khan.
Kamala Khan heißt sie, genau. Khan, genau, so heißt sie. Also die Miss Marvel, nicht zu verwechseln mit Captain Marvel, ist eine eigenständige Figur, die im Marvel-Universum schon länger existiert, die auch unglaublich erfolgreich ist, in den USA eine eigene Comicserie jetzt bekommen hat. Ist die erste muslimische Hauptfigur im Marvel-Universum. Und die kommt da so als Teenagerin, die ist selbst Comic-Fan und ist eben großer Avengers-Fan und kommt an diesem Avengers-Tag dahin und kriegt eben dieses Schicksal da live mit. Das ist ja eine Parallelgeschichte, das hat ja nichts mit dem Kino-Avengers zu tun. Und das ist dann quasi so die Hauptstory und die trägt sich tatsächlich sehr gut. Also mit ihr zu kämpfen, mit ihr rumzueiern, das macht wirklich Laune und das ist wirklich cool. Die Kampagne ist nicht so schlecht, aber dieses ganze Drumherum, wie das ganze Ding aufgebaut ist mit diesem Grind und jeder einzelne Avenger, den du dann nachher spielen kannst, hat einen eigenen Season Pass, den du kaufen kannst für Kostüme. Und das ist halt einfach so abschreckend. Aber so als kooperativer Brawler, wenn man großer Comic-Fan ist, dann kommt man da eigentlich fast nicht drum rum. Und die haben es wahrscheinlich eh auch schon alle und spielen es und freuen sich halt, dass dann irgendwie Kostüme aus den 30ern. Ja, du kannst dann halt irgendwie, wenn du großer Hulk-Fan bist, kaufst du dir halt irgendwelche Sonderkostüme, die halt nur in dieser einen Sonderausgabe, der in der New York Times abgedruckte Comic mit diesem einen Special-Kostüm. Also es ist schon mit sehr viel Liebe und Herzblut für Comic-Fans, aber wirklich eher für die, die wirklich auch die Marvel-Comics verfolgen. Und es ist kein Spiel, was jetzt die Leute wie mich anspricht, die jetzt eher so durchs MCU, also durch die Kinofilme, irgendwie Bezug zu den Avengers haben. Das muss man halt so ein bisschen wissen.
Ja, vor allen Dingen, weil die, das merkt man auch, wenn man sich nur mal ein paar Bilder ansieht, Iron Man sieht nicht aus wie Robert Downey Jr. Nee,
so gar nicht.
Captain America ist nicht Chris Evans und Thor ist auch nicht hier der Hemsworth.
Also nicht mal Ähnlichkeit, die haben immer versucht, die nachzubauen, was ja eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung ist, dass man es gleich kapiert, das sind nicht die Hollywood Avengers.
Ja, also vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch gut, dass sie es nicht gemacht haben. Damals, als das Spiel angekündigt wurde, ich glaube, war auf der E3 vor 2 Jahren, kam gerade der größte Kinofilm der Erde raus, nämlich
der neue Til Schweiger.
In Infinity War. Ach so. Man hat diese Bilder von diesen Figuren, von diesen Charakteren so auf der Netzhaut noch gehabt, als Nachbild. Und dann hast du diese Menschen gesehen, die einfach null aussehen wie das, was du im Kopf hast von diesen Figuren und hast es direkt abgelehnt. Also zumindest ging es mir so.
Das ist auch jetzt noch so. Ich krieg das auch nicht hin in diesem Spiel. Also ich find's auch immer noch irritierend. Auch wenn man das ein paar Stündchen gespielt hat, ist es einfach extrem irritierend, wenn dann der Thor ins Bild kommt und du zuckst erstmal, wer soll das denn sein? Ach so, Thor. So, also das geht einfach nicht. Der Einzige, der halt aussieht, ist der Hulk. Bei dem geht's.
Ja, klar.
Ist ja logisch. Aber ganz, ganz schlimm auch Black Widow. Kriege ich überhaupt nicht gebacken. Und dann passen die Stimmen nicht zusammen und so. Also, schwierig. Das ist, glaube ich, das größte Problem auch. Sie hätten das Spiel passend zum Release des Kinofilms rausbringen müssen, dann wäre das ein Mörderhit gewesen. Problem ist halt auch, das Spiel sieht so veraltet aus. Also gerade wenn man jetzt sowas wie Mafia Definitive Edition sieht und man erlebt noch, was für eine Grafikpower in den alten Konsolen oder in dem aktuellen, in der aktuellen Generation noch drin steckt und dann kommt sowas wie Avengers um die Ecke, was halt echt, echt altbacken aussieht, das macht dann auch keinen Spaß.
Ja. Ich habe auch gehört, es hat auch technische Probleme, Frame Drops ohne Ende. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen gefixt haben. Aber ich glaube, das ist so ein Spiel, das kann man sich mal anschauen in ein paar Monaten, wenn das mal schön im Winter Sale bei Steam ist, dann kann man da mal reinschauen. Mache ich zumindest so. Genau. Das nächste Spiel, da bin ich richtig heiß drauf, da habe ich wirklich Bock drauf, habe es aber noch nicht gespielt. Du hingegen schon, und zwar ja. Spelunky 2.
Sehr intensiv, wir hatten auch gestern erst eine Podcast-Folge dazu, also könnt ihr diese Woche noch nachhören. Wir haben Spelunky 2 verglichen mit Hades oder Hades, was wir auch gleich nochmal erwähnen, weil die Spiele sehr ähnlich sind. Im gleichen Monat kommen zwei Roguelikes oder Roguelites raus, die eigentlich zum selben Genre gehören, aber sehr unterschiedlich ticken. Spelunky 2 ist die Fortsetzung. Ich weiß nicht, ob du Spelunky 1 gespielt hast. Wahrscheinlich schon, wenn du dich drauf freust.
Genau, ein bisschen habe ich das gespielt, aber es ist jetzt nicht das eins meiner All-Time-Favorites, aber ich habe schon warme Erinnerungen, verbinde ich mit Spelunky.
Ja. Und das Spiel gibt's jetzt, glaube ich, auch seit dieser Woche für PC. Ich glaube, seit gestern. Das war jetzt ein bisschen PlayStation-exklusiv und die anderen Konsolen kommen jetzt erst noch. Ist noch nicht offiziell angekündigt, aber ich denke mal, dass die dann auch kommen. Jetzt PC ist auch da und das Spiel ist so brutal hart. Spelunky, ein Roguelike, ihr fangt einfach oben an, eine Höhle zu erforschen. Man spielt jetzt diesmal die Tochter von dem Erforscher, der in Spelunky 1 unterwegs war. Man landet diesmal auf dem Mond, yada yada, spielt überhaupt gar keine Rolle. Man taucht halt so ab in diese Unterwelt und versucht, möglichst weit zu kommen. Und die Betonung liegt auf diesem Versuchen, weil man stirbt alle paar Sekunden an jeder Ecke, wenn man sich blöd anstellt. Wenn man dann irgendwann gut ist, kann man das Spiel auch in einer halben Stunde durchspielen. Aber bis es soweit ist, vergehen halt Dutzende von Stunden. Also ich habe allein, um das zweite Biom zu erreichen, also den fünften Level, ne? Ein Biom besteht immer aus vier Leveln, um den fünften Level zu erreichen und das erste Mal die nächste Welt zu sehen, bin ich 100-mal gestorben. Es kam ein Achievement, wo dran steht, herzlichen Glückwunsch, du bist 100-mal gestorben. Und das ist trotzdem motivierend. Also trotzdem habe ich immer wieder Lust, jetzt weiter da einzutauchen und es ist so ein Learning-by-Doing-Spiel. Also du tappst in eine Falle, und damit lernst du, das ist die Progression in diesem Spiel, damit lernst du, alles klar, das ist eine Falle und so funktioniert sie. Und du musst dich halt ständig drauf einstellen, du hast so eine steile Lernkurve und jedes Mal bedeutet es halt immer wieder komplett von vorne anfangen. Und bei Spelunky 1 hat mich das komplett getiltet. Ich habe dieses Spelunky 1 damals ein bisschen gespielt und habe gesagt, das ist kein Spiel für mich. Ich brauche eine Progression in dem Spiel, das fuckt mich zu sehr ab. Und jetzt Spelunky 2 ist genauso, ist noch schwerer, würde ich sagen. Es ist tatsächlich wirklich auch für die Leute gemacht, die Spelunky 1 schon mochten, hat die gleichen Mechaniken, viel, was man schon weiß aus dem ersten, kann man hier mitnehmen, zum Beispiel, wenn man den Mobs aufhebt und zum Ende bringt, dann heilt man sich wieder. Das Spiel sagt dir das aber alles nicht. Also das Spiel lebt auch davon, dass man sich so ein bisschen in Wikis und Foren und so austauscht darüber, wie man bestimmte Situationen macht, wie die Waffen funktionieren, hast du auch keine Ahnung. Und dadurch passieren auch immer so unerwartete Dinge. Ja, also du nimmst dir irgendwie eine Waffe auf, beim Händler kaufst du was, drückst irgendwie einen Knopf, schießt auf den Händler und merkst, oh, der ist sauer, wenn ich dem was klaue. Oder du hebst irgendwie was auf beim Händler, anstatt zu kaufen und dann rastet der halt komplett aus. Oder du öffnest irgendwelche Kisten und auf einmal ist da eine Schlange drin und beißt dich tot. Und das halt wirklich so im Minutentakt, immer wieder sterben, immer wieder von vorne anfangen. Und kann man nicht empfehlen, dieses Spiel, muss man schon wirklich sehr sich drauf einlassen.
Okay, also ich habe mich sehr drauf gefreut. Jetzt so, vor allen Dingen, weil meine Erinnerung mit Hades jetzt noch so frisch ist. Ich würde jetzt einfach mal da die Flanke aufmachen und ich habe deine Folge jetzt zwar noch nicht gehört, aber die klingt sehr, sehr naheliegend, weil diese Spiele sind sehr, sehr ähnlich. Ich habe jetzt einigermaßen viel Hades gespielt. Ist ein Spiel von Supergiant Games. Die haben, wie heißt das denn? Bastion gemacht.
Und Transistor.
Transistor habe ich nie gespielt, Bastion ein bisschen. Hades ist, glaube ich, das Spiel von denen, was ich am längsten und intensivsten jetzt gespielt habe. Aber eigentlich auch nur, weil es so geil ist. Es ist ein Roguelike. Man ist der Sohn von Hades und man versucht aus der Hölle zu entfliehen und in den Olymp zu kommen. Und das klingt jetzt relativ unspektakulär, aber dieses Spiel ist so liebevoll gemacht, was ich am krassesten finde. Das ist wirklich auf einer Liste von Features wahrscheinlich Punkt 300 oder so von Top-Features dieses Spiels, weshalb man dieses Spiel spielen muss. Aber für mich persönlich ist es ganz weit oben, weil ich erahnen kann, wie viel Arbeit da drin steckt. Wenn man so einen Run macht in Hades, ist jedes Mal der Dialog ein neuer.
Ja.
Und ich finde das so krass. Man fängt ja in diesen Spielen immer wieder von vorne an und jedes Mal kriegt man einen neuen Kommentar, was jetzt schon wieder los ist. Und der Vater, also Hades, hat einen neuen Spruch, den er einem drückt. Und man hat allein durch den Dialog so ein Gefühl von Progression und so ein Gefühl dafür, dass dieser Run, den ich jetzt in diesem Spiel mache, ein ganz besonderer ist. Weil das ist der mit folgendem Soundfile, also übrigens auch alles vertont, vom Vater. Und ich finde, das ist so eine coole kleine Idee, die über diesem fantastischen Gameplay-Grundgerüst liegt und das zu was Besonderem macht.
Es ist fantastisch, vor allem, weil ja auch wirklich dadurch eine Progression entsteht. Also Spelunky 2 ignoriert ja quasi, wenn du stirbst. Es wird ja nicht erklärt, warum du dann wieder neu anfängst. Die meisten Roguelikes oder Roguelites haben das ja nicht, sondern du fängst halt immer wieder von vorne an. Das hätte ja bei Hades auch funktioniert. Das ist halt der erste Versuch. Wenn du es dann schaffst, dann ist das quasi die Timeline, die existiert und alle anderen gibt's nicht. Aber nein, bei Hades kommentieren das jeder in diesem Spiel weiß, dass du ständig versuchst, aus der Hölle zu entfliehen und du hast dadurch ja auch diese Gameplay-Mechanik in die Story eingewoben. Weil das ist so ein cleverer Trick und dadurch schaffen sie es auch, dass das Sterben in Hades ja wirklich motiviert, weil du immer wieder denkst, fuck, jetzt bin ich zwar gestorben, hab das und das nicht geschafft, aber cool, jetzt freue ich mich auf diese kleine Zwischensequenz und ich habe ja das und das eingesammelt, jetzt kann ich mir ja wieder was freischalten, denn anders als bei Spelunky kannst du ja wirklich hier auch besser werden, also dein Charakter kann sich entwickeln, du kannst sogar einen Architekten in Auftrag geben, der dir irgendwie Heilungs-Items in den Dungeons hinterlässt.
Das ist toll.
Das Spiel wird auch ein bisschen einfacher und die Waffen. Du hast dann eben auch Sachen, Schlüssel, mit denen du neue Waffen freischalten kannst und dadurch hat man immer wieder Bock, neu loszurennen, weil man denkt, okay, einen Schlüssel brauche ich noch, dann kann ich mir die neue Waffe freischalten. Dann schaust du auf die Uhr, es ist schon 2:30, naja, aber die neue Waffe muss ich jetzt schon auch ausprobieren, das geht ja nicht. Und zack, ist wieder eine Stunde vorbei und du denkst dir, oh cool, jetzt habe ich das geschafft, ja, jetzt kann ich auch nicht aufhören. Und das ist unfassbar motivierend. Also hey, das ist fantastisch.
Und vor allen Dingen ist es ja auch so das Gemeine, man denkt in diesen Spielen ja oft in so, man denkt in diesen Spielen ja auch immer in so Bedingungen wie, okay, ich mache jetzt noch einen Durchlauf. Aber dadurch, dass man besser wird, dauern diese Durchläufe ja immer länger. Und so, ja, okay, aber ich kann jetzt nicht aufhören. So, ich höre dann auf, wenn ich gestorben bin. Und leider wird man ja besser und es dauert viel, viel länger, bis man stirbt und umso motivierender ist es. Also es ist ein wirklich fantastisches Spiel, war lange, ich hab's schon länger tatsächlich, war eins der frühen Epic-exklusiven Spiele, waren damals alle sauer, dass es so ein Early Access-Ding im Epic Store ist. Ist jetzt raus in allen Stores, glaube ich. Und wirklich für mich eine der Entdeckungen in diesem Jahr. Also so ja. Fantastisches Spiel.
Ja, auch wenn man noch nie was mit Roguelikes zu tun hatte, das ist das Spiel, mit dem ihr euch das Genre mal anschauen könnt oder müsst. Also Spelunky auf gar keinen Fall. Das ist wirklich nur zu empfehlen für Leute, die das Genre schon mögen und kennen und leidensfähig sind. Aber Hades ist so verzeihlich, man kann sich sogar das Spiel auch noch leichter stellen. Also Spelunky hat auch keine Accessibility-Features, um es leichter zu machen, wird auch nicht leichter. Und Hades hat auch noch mal in den Optionen sogar, dass man sagen kann, ja, ich möchte mich auf die Story konzentrieren, mach's mir doch ein bisschen leichter. Man kann sich's aber auch sogar ein bisschen Ticken schwerer machen, wenn man möchte. Also wirklich sehr, 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 sehr cool. Und allein eben dieser Humor auch, der in diesen Dialogen drin steckt. Die nehmen ja diese ganze Olymp- und Unterweltgeschichte auch nicht so ernst. Der Sprecher durchbricht die vierte Wand. Also das auch, was Bastion auch schon so ausgezeichnet hat, dieses unglaublich tolle Sounddesign, die Musik von Darren Korb und diese Stimmen und diese Dialoge, großartig.
Jetzt muss ich aber fragen, weil du hast Spelunky 2 gespielt. Es klingt ein bisschen so, als ob in Spelunky 2 der Fanservice zu ernst genommen wurde. Also, dass da zu wenig neue oder spannende Features drin sind. Das ist eigentlich nur eine Fortführung von Ideen, ist, die sie jetzt auch schon 10 Jahre auf dem Buckel haben.
Spelunky 2 könnte man fast schon als modernes Remake oder so bezeichnen, würde ich sagen. Also eine ausgebaute Version von Spelunky 1. Es ist nicht so viel anders. Die Grundsachen, die Spelunky 1 hat, sind alle auch drin. Das erste Biom sieht auch sehr viel ähnlicher aus, aber dann gibt's halt sehr viel mehr Zeug. Also es sieht erstmal grafisch voll überarbeitet aus. Das ist jetzt richtig auch so flüssige Lava-Effekte und solche Geschichten, die richtig dann so reinschwappt, wenn du irgendwie eine Kiste kaputt machst und so. Es gibt wahnsinnig mehr viel Abwechslung. Also du hast halt sehr viel mehr zu entdecken. Es gibt neue Waffen, es gibt neue Händler, es gibt neue Sachen. Du kannst jetzt irgendwie auch auf Tieren reiten. Ich weiß gar nicht, ob das im ersten auch ging. Du kannst so Truthähne fangen und kannst dich dann entscheiden, bringst du den Truthahn zum Händler zurück, dann gibt er dir einen Schlüssel, wenn du alle Truthähne des Levels fängst. Du kannst aber auch Bomben auf die Truthähne schmeißen, dann werden sie zu Schnitzeln, also halt zu Turkey braten, zu Roast. Und dann kannst du halt den Braten essen, um dich zu heilen. Wenn dich der Händler dabei aber sieht, wenn du das in seiner Nähe machst, dann geht er halt los mit seiner Pumpgun und jagt dich. Aber jetzt kannst du ja das miteinander kombinieren. Das heißt, du erledigst erst den Händler, kriegst den Schlüssel und die Truhe und kannst dann die Truthähne noch grillen. Ja, also es hat halt sehr viel mehr so diese Sachen, die man erforschen und entdecken kann. Ist einfach ein größeres, ausgebauteres Spelunky.
Okay. Ich bin total gespannt, wie dieser Kampf ausgeht im Forum. Hades versus Spelunky 2. Ich habe so eine Ahnung, ich habe so ein bisschen spüre ich, welche Richtung es gehen könnte. Also ich habe zumindest eine starke Tendenz. Aber da bin ich sehr gespannt diesen Monat. Jetzt sind hier noch 2 Titel drin. Wir haben ja immer hier so eine Liste und dann schaue ich mir die an und manchmal weiß ich aber nicht, um was es geht, was das jetzt eigentlich ist. Und das nächste Spiel ist eines von diesen Spielen.
Die beiden nächsten. Das ist so ähnlich wie bei Spelunky und Hades. Die haben wir auch bei uns bei Insert Moin in eine Folge gepackt, weil das sind beides Rennspiele, die eine Drift-Mechanik in den Vordergrund rücken und diese so ein bisschen neu denken oder anders verpacken. Also ganz ähnlich wie Spelunky versus Hades sind das 2 Spiele, die man eigentlich auch in einem Aufwasch erzählen kann. Hotshot Racing ist eher so das Virtual Racing, Sega Racing von früher, kennst du. Hat auch so eine Low-Poly-Polygon-Grafik und hat auch so ein Arcade-Gameplay. Also du rast mit Schlitten irgendwie, also nicht mit Schlitten, sondern mit Autos natürlich, irgendwie durch wunderschöne Landschaften, hast dann auch mal einen Dino-Park, durch den du irgendwie slidest oder hast dann irgendwie einen alten Flugzeughänger. Also hat wirklich sehr viel Charme von diesem alten Retro-Rennspielen. Aber nicht so alt wie Outrun. Also du steuerst nicht die Strecke und hast so das Auto in der Mitte, sondern du hast richtig auch eine richtige Fahrphysik. Also ein modernes Rennspiel, aber eben im Look der alten Sega-Rennspiele. Und das macht sehr viel Spaß, ist richtig lustig, so ein schönes, kleines, arcadiges Rennspiel für zwischendurch. Hast 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade und sehr motivierend. Und Inertial Drift setzt nochmal einen komplett anderen Schwerpunkt. Es ist quasi ein neues Denken, wie man driftet. Also bei den klassischen Rennspielen wie Hotshot Racing und Co. versuchst du ja dann immer einen Drift zu provozieren, indem du halt in der Kurve vom Gas gehst und dann wieder, wenn das Auto so ein bisschen hinten ausbricht, eben wieder Gas zu geben, um dann so diesen Drift-Moment zu erwischen. Und Inertial Drift sieht aus wie so ein Manga oder so ein Anime, besser gesagt, also wie so ein Rennspiel-Anime. Ich glaube, das heißt sogar Inertial D oder so, gibt's glaube ich so ein Anime sogar. Und sieht sich selbst als Dual-Stick-Rennspiel. Das heißt, du kannst einfach mit dem rechten Analogstick einfach bestimmen, wie stark du driftest. Du musst dafür das Heck nicht ausbrechen lassen, sondern du fährst ganz normal um die Kurve und mit dem rechten Analogstick sorgst du parallel dafür, dass das Auto driftet. Als hättest du so einen Schieberegler, wie stark du jetzt driften willst. Und da ist das ganze Spiel drauf ausgelegt, eben so eine ganz neue Rennmechanik irgendwie reinzukriegen. Mich hat's nicht so richtig abgeholt, ich find's aber unglaublich spannend. Also wenn man mal was Neues in diesem Renngenre irgendwie ausprobieren will, dann ist es recht interessant oder auch zu empfehlen, weil es halt sich ganz anders anfühlt als alle anderen Rennspiele, die ich dieses Jahr gespielt habe.
Spannend, ich bin bei Rennspielen irgendwie, da bin ich nicht der Richtige für. Ich bin sehr, sehr schlecht tatsächlich in Rennspielen. Aber Driften finde ich geil. So, Driften finde ich richtig gut. Gutes Feature, macht immer Bock. Und ich glaube, wenn ich mir eins davon anschauen wollen würde, welches soll ich mir anschauen?
Hot Shot Racing. Okay. Für dich. Ja, auf jeden Fall ist eher dein Ding. Also das ist auch ein Rennspiel für Leute, die keine Rennspiele mögen.
Und es sieht aus wie Lego.
So, ja, werf noch eine Münze ein und dreh noch eine Runde. Das ist so knackig schön gut zu steuern für zwischendurch. Und in Herschel D muss man eher sich so ein bisschen drauf einlassen. Also man muss sich halt auf diese ungewöhnliche Mechanik voll konzentrieren. Das braucht auch ein bisschen und nach so ein paar Rennen ist es dann aber wirklich auch knifflig, weil dann die Straßen auch enger werden und man muss halt sehr perfekt dann auch fahren können. Also das ist eher so eine Challenge, so eine Herausforderung. Mir ist es persönlich ein bisschen zu eintönig tatsächlich. Also ich finde die Idee irgendwie interessant und es hat dann auch eine Story-Kampagne. Also du hast halt so, ja, wie halt bei schlechten Autorennfilmen, so eine Gang, die sich dann irgendwie immer battelt und eine Geschichte erzählt. Die habe ich dann immer geskippt, weil die so furchtbar schrecklich langweilig ist. Aber du hast halt eher so diese Herausforderung, dann wirklich die Strecke innerhalb dieser Zeit zu schaffen. Das ist gar nicht so einfach. Aber mir ist es zu leer. Ich brauche bei Rennspielen dann irgendwie immer ein bisschen Rempeln und arcadigeres Fahrgefühl, so Need for Speed mäßig oder Hotshot Racing eben.
Cool. Ja, also schau ich mir mal an, wenn das mal im Game Pass ist oder so, so einer von diesen Fällen. Aber da können wir auch dasselbe machen, was wir eben gemacht haben, und zwar schauen, wie die Community das findet. Jetzt haben wir seit letztem Mal eingeführt, dass wir die ganze Liste zur Abstimmung stellen. Wollen wir noch kurz sagen, was denn noch diesen Monat zur Auswahl steht, über das wir jetzt nicht lange sprechen werden. Also wir haben zum Beispiel ignoriert Port Royal 4. Ich hoffe, das sieht man uns nach. Da müsste jetzt einfach der Schiffer da sein, der jetzt hier reinspringt und sagt, ja, Port Royal ist das geilste Spiel der Welt. Ich weiß, dass er das gerade spielt, aber da kann niemand von uns beiden was dazu sagen. Genauso wenig zu Going Under oder zu eFootball PES 2021. Als große Namen. Ist bei dir noch was auf der Liste, wo du denkst, das könnte vielleicht noch ein paar Stimmen abräumen?
Ja, Star Renegades hätte ich mir gerne angeschaut. Ist auch so ein ganz interessantes Indie-Spiel, bin ich aber auch noch nicht dazu gekommen. Große Chancen rechne ich dem jetzt aber auch nicht was aus. Kirby Fighters 2 kam völlig überraschend noch von Nintendo, nur um es nicht unerwähnt zu lassen. Ansonsten sehe ich da jetzt auch keine großen Titelträger mehr. Das würde mich jetzt interessieren. Wie schätzt du denn die Community ein? Was ist denn das Spiel, was gegen den Flight Simulator eine Chance hat? Oder wird sich Microsoft den Titel 2 Monate Chris halten Heller lassen? Kings.
Das wird Crusader Kings.
Eindeutig, gell?
Ich glaube,
da geht nichts dran vorbei.
Nee, ich glaube, Hades wird so einen respektablen dritten oder vierten Platz machen, auch wenn es fantastisches Spiel ist. Aber ich hoffe, ich rede da niemandem zu nahe. So wie ich unsere Community kenne, ist das eher so ein Liebhaber-Ding. Also ich glaube, es wird folgendermaßen ausgehen. Auf der 1 Crusader Kings, auf der 2 Mafia, wenn wir denn die Abstimmung mit reinnehmen, und auf der 3 dann vielleicht Hades oder Spelunky 2.
Ja, oder der Flight Simulator nochmal.
Oder der Flight Simulator nochmal, genau.
Nee, also Crusader Kings 3 ist, glaube ich, gesetzt, und ich bin gespannt, wie sich Crusader Kings, ich setze es jetzt einfach mal, nächsten Monat schlagen wird, wenn wir mal so ein bisschen einen Ausblick wagen, weil das wird richtig krass nächsten Monat. Da kommt nämlich ein neues Star Wars Spiel und das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Endlich kann man diesen alten Flight Stick wieder auspacken, nachdem man ihn jetzt ja für Microsoft Flight Simulator eventuell noch nicht ausgepackt hat. Jetzt spätestens ist es Zeit, Star Wars Squadrons kommt jetzt, wir haben jetzt heute bei der Aufnahme nur noch 1 oder 2 Tage Wartezeit, bis dieses Spiel kommt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und es sind ja noch weitere Hochkaräter nächsten Monat dabei.
Wenn man den alten Flight Stick mal ausgepackt hat, kann man ihn auch draußen lassen, weil Leisure Suit Larry kommt auch. Das neue Larry kommt raus. Daneben noch Torchlight 3, was ich spannend finde. Die haben ja 3-mal ungefähr das ganze Spiel umgeworfen. Ja. Das ist im Early Access gnadenlos untergegangen, weil Performance-Probleme und Gameplay-Probleme ohne Ende.
Ja, und dann war es mal ein MMO, dann war es mal ein Service-Game, also das Free-to-Play, und das kann ja eigentlich fast nichts mehr werden, oder? Aber mal gucken.
Ich freue mich aber auch noch auf Watch Dogs Legion tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Vor allen Dingen im Monat, bevor Cyberpunk rauskommt, bin ich sehr gespannt.
Wird höchste Zeit, dass die da noch was reinkriegen. Aber das hat tatsächlich auch einen interessanten neuen Ansatz, was diese Open-World-Geschichte angeht. Also gerade im Vergleich zu Mafia wird es wahrscheinlich das komplette Gegenteil, weil du ja wirklich jede Figur irgendwie spielen und allen möglichen Blödsinn machen kannst. Also da bin ich gespannt, ob sie da wirklich eine, ja, dieses Open-World-Spiel nochmal neu denken können. Und wenn man es eher ein bisschen klassischer haben will, dann Crash Bandicoot 4, It's About Time, sieht auch tatsächlich sehr witzig aus. Also so ein ganz klassischer 3D-Plattformer wie früher. 20 Jahre her seit Crash Bandicoot 3, oder? Das ist echt krass. Über 20 Jahre mussten wir jetzt auf eine Fortsetzung warten.
Also, die
ist nicht
deine Frage, wer ist wir in dem Fall?
Also, Insert Moin ist heiß auf dieses Spiel.
Ja, das freut mich. Ich sag mal so, Last Game Standing ist eher lauwarm bei
Crash Bandicoot. Ich höre Schiffer gerade. Wer ist dieser Crash? Das ist mir viel zu lang, der Name.
Kann sich ja, die keine Sau merken. Genau, da ist er schon dreimal raus. Aber ich hoffe, beim nächsten Mal ist Christian Schiffer wieder dabei. Da kann er uns hoffentlich was erzählen zu The Dark Pictures Anthology Little Hope.
Der Name, sehr, den übt sehr, er jetzt bitte.
Sehr, sehr langer Spieletitel.
Das Partisans 1941 ist übrigens das, was ich meinte. Das wird auch so ein Echtzeit-Taktikspiel.
Okay.
Wie Desperados, ja. Und Mario Kart Live müssen wir auch noch mal diskutieren, ob das überhaupt relevant ist für den Gürtel. Das ist ja gar kein klassisches Spiel, sondern das ist eigentlich ein Spielzeug. Hast du diesen Trailer gesehen?
Das sieht so geil aus,
ey. Abartig, oder? Boah, wo man diese ferngesteuerten Autos mit Webcam fährt und auf der Switch dann sieht, wie das Auto, das ferngesteuerte Mario Kart Auto durch das Wohnzimmer fährt.
Ja.
Da bin ich gespannt drauf, ob das
also nicht da, kloppt, da oder? Bin ich sehr gespannt drauf, aber ich würde sagen, wenn der Flight Simulator dabei ist, darf das Gegenteil von Flight Simulator auch dabei sein.
Ja, das stimmt natürlich. Ja.
Gut. Manu, ich freue mich total auf die nächste Folge. Ich hoffe, Christian Schiffer ist wieder dabei. Falls nicht, finden wir wahrscheinlich einen hochkarätigen Ersatz. Ansonsten will ich unsere HörerInnen noch darauf hinweisen, dass es einen fantastischen Podcast gibt, der da Insert Moin heißt. Die Menschen arbeiten für euch und berichten über all die Spiele, über die wir heute gesprochen haben. Es gibt dazu eine Folge, Manu hat es eben schon angekündigt, zu all diesen Sachen. Und er hat ungefähr 10-mal mehr, nee, nicht 10-mal mehr, 25-mal mehr Content als wir. Und da kann man wirklich, das ist wirklich ein unterstützenswertes Projekt, das man gerne unterstützen sollte. Genau.
Genau, und alle Insert Moin-Hörer, ihr geht natürlich auch ins Forum bei forum.lastgamestanding.de. Wir haben ja auch bei uns im Discord einen Kanal, bei dem wir über diese Folgen sprechen. Aber zum Abstimmen müsst ihr natürlich in das Forum gehen. Einmal stimmt ihr bitte dafür ab, ob wir Remakes zulassen und dann wählt ihr euer Spiel, damit wir im nächsten Monat auch wieder dann einen Champion küren können.
Genau. Das war's mit dieser Ausgabe von Wer hat den Gürtel? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder.
Bis zum nächsten Mal und Grüße an Christian.